Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, guten Morgen zusammen. Ja, mir geht's auch wieder gut. Irgendwie geht's ja rum so gerade. Ne? Irgendwie ja. Alle sind krank oder waren krank.
Wie heißt es so schön, die Einschläge kommen näher. Also die grippalen Infekte meine ich. Ne?
Ja,
ganz so drastisch ist es jetzt ja auch nicht.
Es ist halt auch noch so ein bisschen Schiedwetter überall. Ne? Damit hat das bestimmt auch zu tun.
Vielleicht bin ich nur so drastisch drauf, weil wir ja ein drastisches Thema heute haben, beziehungsweise ein Thema,
ein
was durchaus
katastrophales Thema sozusagen,
was drastisch sein kann für Betroffene, denn der Klimawandel ist da, ist dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen und das bedeutet, wir haben es immer häufiger mit den sogenannten Starkwetterphänomenen zu tun, also plötzliche Stürme, plötzliche starke Regenfälle etc. Und das führt immer mehr zu lokalen Katastrophen und wir wollen mal gucken, ja, welche Rolle spielt denn die Digitalisierung im Katastrophenschutz und im Katastrophenfall? Sidonie, gib doch mal ein paar Zahlen.
Ja, naja, also im vergangenen Jahr sind tatsächlich weltweit rund 74.000 Menschen aufgrund von Naturkatastrophen gestorben. Das sind schon eine ganze Menge.
Das ist drastisch.
Das ist schon drastisch. Es sind Schäden in Höhe von 230 Milliarden Euro entstanden. Also das Ganze ist schon ein Problem. Und ja, ich finde es auch spannend, jetzt mal zu gucken, wie sozusagen diese ganzen Hilfsorganisationen, die ja dann auch auf den Plan treten, wenn irgendwo irgendwas passiert, wie die eigentlich digitale Technologien für sich inzwischen nutzen.
Aber vorher natürlich erstmal ein paar Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, der Digital Services Act ist tatsächlich endlich in Kraft. Seit Samstag, dem 17. Februar 2024, ist der DSA vollumfänglich in Kraft. Schon seit August letzten Jahres gilt ja das EU-Gesetz für sehr große Online-Plattformen und seit dem Wochenende ist es eben auch für kleinere Dienste verpflichtend. Was will der Digital Services Act? Das Gesetz soll einheitliche Regeln in Europa schaffen, dass die eben Userinnen und User im Netz besser schützen und illegale Dienste und Inhalte im Netz unterbinden. Der Digital Services Act legt Vorschriften für die Verantwortlichkeit von Online-Plattformen bei der Verbreitung von illegalen Inhalten sowie Transparenzpflichten und Maßnahmen zur Bekämpfung von Desinformation und zum Schutz der Meinungsfreiheit fest. In Deutschland soll das sogenannte Digitale Dienstegesetz, den DSA, in deutsches Recht überführen. Da ist die Bundesregierung allerdings noch nicht so weit. Das ist so ein bisschen in Verzögerung geraten. Eigentlich gab es da eine Frist von der EU bis wann die Mitgliedstaaten das umgesetzt haben sollen. Und die haben wir hier in Deutschland leider so ein bisschen verfehlt. Einer der Knackpunkte bei der Verzögerung ist die Rolle des Digital Services Coordinator, einer Art kontrollierenden Instanz, die auch als Beschwerdestelle für Nutzer und Nutzerinnen dienen soll. Und ja, wir beim ECO mahnen jetzt hier ein bisschen zur Eile, die notwendigen Schritte zur Implementierung des Digital Services Act eben auch in Deutschland zügig einzuleiten, um eben auch Rechtssicherheit für die VerbraucherInnen und natürlich auch für die Unternehmen sicherzustellen.
So, KI ist da, auch im Jahr 2024 und das belegt eine aktuelle Umfrage zum Einsatz von KI. KI ist gewünscht, denn wir wissen es ja alle, es fehlt an Fachkräften, mittlerweile sogar an Arbeitskräften und zwar nicht nur in der Pflege oder Gastronomie, sondern auch in den MINT-Berufen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Laut MINT-Herbstreport des Instituts der Deutschen Wirtschaft aus dem Jahr 2023 gibt es eine Lücke von 285.800 Expertinnen und Experten bundesweit und es werden quasi täglich mehr. Ja? Also der ECO hat das zum Anlass genommen, gemeinsam mit dem Forschungsinstitut CIVIL eine Umfrage zu machen, in welchen Branchen sich die Deutschen den Einsatz künstlicher Intelligenz vorstellen können, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, weil das ist ja so ein bisschen im Moment das Thema. KI nimmt keine Arbeitsplätze weg, sondern macht die Lücken zu. Es kam raus, dass mehr als die Hälfte, nämlich 58,7% der Befragten, es gerne sehen würden, wenn KI die Aufgaben von Fachkräften im Bereich der industriellen Fertigung übernimmt. Ja. Auch in weiteren Branchen sprechen sich die Deutschen für den Einsatz von KI-basierten Technologien aus. Im Transportwesen sind es 38,5%. Klar, ich meine, wenn autonomes Fahren irgendwann geht, easy peasy, aber auch schon in der Logistik ist natürlich ein vernünftiger Algorithmus Gold wert. Im Finanzsektor 24,3% und in der Alten- und Krankenpflege immerhin noch 22,2%. Auch da ist es ja so, viel Zeit der Pflegenden, des Pflegepersonals geht für irgendwelche bürokratischen Sachen drauf. Das könnte natürlich eine KI super machen. Dann hätten die Menschen wieder mehr Zeit, sich um die Menschen zu kümmern. Skeptisch sind die Befragten bei der Anwendung von KI im Kulturbereich. Ja, weil da geht es ja um Kreativität und menschgemachte Kunst. Und im Bildungssektor, da sind es nur 13,3%, die sich das da vorstellen können. Wobei, ich glaube, da sind wir einfach noch nicht weit genug im Denken. Es geht ja nicht darum zu sagen, wir stellen einen virtuellen Avatar anstelle eines Lehrers hin, sondern wir nutzen KI und KI-Technologien, um den Unterricht vielleicht, mehr zum Erlebnis zu machen oder was in der Richtung wäre da sicherlich auf jeden Fall möglich.
Ja, auch in unserer letzten Folge haben wir ja viel über das Thema KI gesprochen, unter anderem mit Digitalminister Volker Wissing. Da ging es ja um den AI Act, der jetzt von der EU verabschiedet wurde. Und in dem Zusammenhang haben wir auch viel über Datenverfügbarkeit gesprochen. Und darum geht es auch beim geplanten Forschungsdatengesetz, für das Bundesforschungsministerium nun erste Eckpunkte ausgearbeitet hat. WissenschaftlerInnen stehen immer wieder vor der Herausforderung, dass ihnen Daten für ihre Forschung fehlen, diese nicht erhoben werden können oder schlichtweg nicht nutzbar sind. Das ist natürlich ein Hemmnis für Forschung und Innovationen. Und dieses Gesetz soll jetzt eben klare Rahmenbedingungen für die Nutzung von Daten im Forschungsbereich sowie Rechtssicherheit schaffen. Nun sollen erste Eckpunkte ausgearbeitet worden sein. Zum einen sollen hier sowohl öffentliche als auch wirtschaftliche oder forschungsbezogene Einrichtungen Daten leichter finden. Und zum anderen soll der Datenschutz verbessert werden und für die Forschung besser umsetzbar sein. Zuletzt sollen Daten aus der öffentlichen Hand auch zugänglicher werden. Um das umzusetzen, ist unter anderem ein Metadatenkatalog sowie eine Metadatenplattform geplant. Außerdem soll mit der Einführung des geplanten Forschungsdatengesetzes auch das Bundesstatistikgesetz modernisiert werden. Also da wird sich auf jeden Fall noch einiges tun und spätestens seit dem Release von ChatGPT haben wir ja auch alle verstanden, wie wichtig Datenverfügbarkeit und eben auch das Thema Rechtssicherheit in diesem Zusammenhang ist. Und ja, wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran und halten euch auf dem Laufenden.
Und jetzt kommen wir aber zum Thema der heutigen Ausgabe des Eco-Podcasts Das Ohr am Netz, nämlich Digitalisierung im Katastrophenschutz und im Katastrophenfall. Also eigentlich gibt es ja einen Katalog von Dingen, die man als Privatperson machen sollte, um sich für eine drohende Katastrophe zu wappnen. Sidoni, wie sieht's bei dir aus? Hast du ausreichend Konserven und Frischwasser eingelagert, um 2 Wochen überleben
so
zu können?
So Preppy-mäßig.
Ja, das ist wirklich, es gibt die Empfehlung vom Bundesamt für den Katastrophenschutz und die Bevölkerungshilfe. Und ehrlich gesagt, es gab auch einen Moment in meinem Leben, da habe ich das mal angelegt, weil ich habe einen Film gedreht für den RBB zum Thema die Wahrheit über den Blackout. Also was, wenn wirklich der Stromausfall kommt? Und da haben die mir so viel Angst gemacht, dass ich dann für die Haltbarkeitsdauer einer Konserve mal genug Zeug hier zu Hause eingelagert hatte. Leider habe ich es sein lassen.
Das heißt, du hast jetzt so einen super ausgestatteten Keller?
Nee, ich habe ja keinen Keller. Ich hab einen unter der Treppe und bei mir wohnt kein Harry Potter, sondern da ist unser Vorratsraum. Und mittlerweile sind also auch diese Vorräte aufgebraucht bzw. abgelaufen. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht mehr 2 Wochen klarkommen, gerade was so Frischwasser.
Also hast du nicht so ein Panic Room, was perfekt ausgestattet ist, so ein Atomschutzbunker mäßig und dann irgendwie mit allem, was man so für 3 Jahre zum Leben braucht.
Ich habe aber leider auch nicht mehr das, was empfohlen wird, dass man für 2 Wochen braucht, weil wenn der Stromausfall kommt, das ist schon mal eine richtig große Katastrophe und das wäre wahrscheinlich auch ein echtes Problem für die Digitalisierung, aber wir reden heute in dieser Sendung, in dieser Ausgabe natürlich über, ich sag mal, Katastrophen, die jetzt nicht einfach nur Stromausfall sind, sondern wenn es richtig hart auf hart kommt, wenn zum Beispiel Starkwetterphänomene da eintreffen. Aber ich vermute, aus deinem Lachen herauszuhören, du hast bestenfalls noch eine 5-Minuten-Terrine und eine Flasche 1,5 Liter Wasser zu Hause stehen.
Ja, so ähnlich. Also ich glaube, wir sind beide schlecht vorbereitet. Aber ja, wir hören jetzt einfach mal, woher wissen wir denn eigentlich, wann ein Katastrophenfall eingetreten ist und welche Warnsysteme informieren uns?
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Bei Katastrophenfällen spielt die Kommunikation eine zentrale Rolle. Denn nur wenn die Bevölkerung über Gefahrensituationen Kenntnis ist, kann sie angemessen handeln. Damit dies gelingt, gibt es in Deutschland verschiedene Warnsysteme, um die Menschen rechtzeitig zu alarmieren. Doch wie funktioniert dieser Prozess? Im Katastrophenfall wird ein Warntext an das modulare Warnsystem verschickt, der dann über Warnmultiplikatoren wie Rundfunksender oder App-Server an direkte Warnmittel versendet und über diese verbreitet wird. Letztere sind beispielsweise Fernseher, Radios oder Smartphones. So erhält man unter anderem im Katastrophenfall über das Cell-Broadcast-System automatisch eine Meldung auf dem Smartphone. Damit dies auch zuverlässig funktioniert, sollte das Betriebssystem stets auf dem neuesten Stand und das Empfangen von Notfallbenachrichtigungen auf dem Gerät aktiviert sein. Auch die Beliebtheit von Warn-Apps nimmt zu. Allein die Nina-Warn-App erreicht rund 13 Millionen NutzerInnen und kann innerhalb von 30 Sekunden eine Warnmeldung versenden. Damit die Nachricht tatsächlich auch angezeigt wird, ist es bei den Apps wichtig, dass Push-Nachrichten für die App auf dem Endgerät erlaubt sind. Neben den technologischen Wegen gibt es ebenfalls kommunale Warnmittel wie Lautsprecherdurchsagen oder Sirenen, welche im Katastrophenfall ebenfalls aktiviert werden. Um die Bevölkerung und Behörden auf den Ernstfall vorzubereiten, gibt es einen jährlichen Probealarm, den bundesweiten Warntag. In diesem Jahr findet er am 12. September gegen 11 Uhr statt und soll sicherstellen, dass im Ernstfall alle Bevölkerungsgruppen schnell, effektiv und zuverlässig informiert werden können, um sich korrekt in einer Gefahrensituation zu verhalten.
Im Gespräch.
Egal ob Brände oder Hochwasser, Straßen oder Ölunfälle, Stromausfälle, Erdbeben oder Ausbruch von Epidemien, wann immer, die Luft brennt, dann ist das THW, das Technische Hilfswerk, nicht weit. Es ist die deutsche Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes mit unglaublichen 88.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und ca. 2.000 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen. Das ist echt richtig, richtig groß und natürlich wird da die Digitalisierung in der Arbeit eine recht große Rolle spielen, um das Ganze allein zu koordinieren. Aber wie genau die Digitalisierung bei der Arbeit des THW hilft, das bespreche ich jetzt mit Fritz Pickert. Er ist Leiter des Reallabors im Referat für Sicherheitsforschung beim THW und ist hier heute im Ohr am Netz dabei. Schön, dass Sie da sind, Herr Pickert. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Herr Pickert, vielleicht erstmal vorneweg für alle, die THW auf jeden Fall schon gehört haben, vielleicht auch die blauen Fahrzeuge mal gesehen haben, hoffentlich nicht von zu nah dran, weil dann waren Sie selber in irgendeiner Notsituation. Was genau sind denn Ihre Aufgabenbereiche, also die des Technischen Hilfswerks?
Unsere Kernaufgabe ist natürlich noch aus der Zeit des Kalten Krieges der Zivilschutz, also im Fall des Verteidigungs- oder Bündnisfalles, die Bevölkerung Deutschlands zu schützen als Ergänzung zur Bundeswehr, die militärische Sicherung der Bevölkerung übernimmt. Dazu leisten wir auf Anfrage natürlich auch Katastrophenhilfe oder auch Amtshilfe für Polizeien. Das war gerade im Bereich der Flüchtlingskrise 2015 oder 2020. In der Corona-Krise war das so der Modus operandi. Den Zivilschutz hatten wir zum Glück und hoffentlich auch werden wir nie bekommen. Aber im Bereich Katastrophenfälle sind wir bekannt und immer bereit.
Jetzt sind wir ja glücklicherweise im Zeitalter der Digitalisierung angekommen und ich sag mal, zumindest spielen wir da auch irgendwo mit als Deutschland, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber vielleicht können wir mal so ganz allgemein gucken, wie sich dann die Digitalisierung ausgewirkt hat auf die Arbeitsweise des THW.
Also im THW, das ist ja Teil des öffentlichen Dienstes, ist deshalb nicht so innovativ wie ein Startup, aber wir sind halt stets bemüht. Wir versuchen das über verschiedene Top-Down- und Button-Up-Ansätze, die Digitalisierung voranzubringen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, wir haben eine eigene Messenger-Plattform, die heißt Termine, wo wir sozusagen mit jedem im Bundesgebiet ohne Austausch der Telefonnummer kommunizieren können, uns ad hoc zusammenschalten können und sofort eine Kommunikation sicherstellen können.
Ja, bei 88.000 Leuten, also Ehrenamtlichen alleine, natürlich unfassbar wichtig. Das war überhaupt die Hauptfrage. Haben Sie eine große WhatsApp-Gruppe oder wie machen Sie das? Also eigene Plattform, sehr schön.
Früher wurde sehr viel über halt WhatsApp, Telegram oder you name it gemacht, aber mittlerweile haben wir unseren eigenen Messenger. Das hat auch sicherheitsrelevante Gründe, dass nicht auf einmal Einsatzbilder in verschiedenen WhatsApp-Stati auftauchen und so weiter. Das ist je nach Lage nicht gut.
Okay, also Kommunikation ist sozusagen eine eigene Lösung und ist gesichert. Wo weiter hilft Ihnen die Digitalisierung bzw. digitale Tools aktuell?
Wir haben verschiedene Projekte im Moment gestartet. Das ist zum Beispiel die Status- und Einsatz-App. Das können Sie sich vorstellen wie so eine globale Übersicht über das gesamte THW. Welches Auto ist gerade in der Werkstatt, welches Auto ist gerade nicht in der Werkstatt? Das war eine interne Entwicklung. Da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir sowas auch intern entwickeln. Und da haben Sie auch ein sehr modernes Rechte- und Rollenkonzept und können quasi deutschlandweit einsehen, wie viele Trinkwasserpumpen und Pumpen habe ich überhaupt noch zur Verfügung.
Okay.
Und wo stehen die?
Ja, macht natürlich Sinn, um schnell Material von A nach B zu kriegen oder um überhaupt zu wissen, ob für B noch genug Material da ist. Das leuchtet ein. Das ist also einmal Kommunikation, dann so ein bisschen Logistiktool. Was weiter gibt es denn noch?
Wir gerade vom Bereich Sicherheitsforschung sind stark engagiert im Bereich VR oder Extended Reality Trainings. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Software gemeinsam mit einem Hersteller entwickelt, wo wir 1,5 Kilometer virtuellen Elbdeich haben mit verschiedenen Deichschäden, womit wir unsere Deichverteidiger trainieren, weil sie können ja nicht in der Realität Deiche sprengen, das nehmen die Anwohner einmal krumm.
Und, ist ja auch laut und alles, macht Dreck.
Ja, das Wasser ist auch doof und das ist zum Beispiel etwas, was wir von der Sicherheitsforschung sehr intensiv begleiten und wir haben jetzt auch angefangen, selber intern solche VR-Trainings zu entwickeln und haben dafür jetzt gerade das erste Projekt sozusagen draußen. Das ist als Behörde auch relativ einzigartig, auch mit Ehrenamtlichen zusammen.
Das ist toll, ne? Ich wollte gerade sagen, also erstmal ist es ja heutzutage schon schwierig, die eigenen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer up-to-date und geschult zu halten, gerade in so Fällen, wo man sagt, ja, es ist ein One in a Million, dass das passiert. Das heißt also schwer zu üben. Und dann noch die Ehrenamtlichen damit reinzuziehen, das klappt natürlich mit Augmented oder Virtual Reality relativ gut. Was ist denn da so das Feedback der Mitarbeitenden?
Das Feedback ist natürlich super. Dadurch, dass das halt von Helfern für Helfern ist, kommt es direkt von der Basis und hat deshalb auch direkt den richtigen Flair. Und wenn halt die eigenen Experten ihnen Tools entwickeln, dann wissen die auch genau, wovon sie reden und wie sie es brauchen. Dem muss ich nicht erklären, wie das funktioniert. Ich muss sie halt nur begleiten und es sozusagen intern, ich sage jetzt mal ganz grob, verkaufen.
Jetzt leben wir ja im Zeitalter der KI. Überall ist ja KI drin, sonst ist es nicht cool, Herr Pickard. Spaß beiseite, gibt es schon irgendwelche Ansätze, KI, vielleicht Large Language Models wie ChatGPT oder Gemini einzusetzen, um die Mitarbeitenden vor Ort vielleicht zu unterstützen oder zu koordinieren?
Im Einsatzbereich haben wir das tatsächlich noch nicht, weil da einfach, wenn wir Digitalisierung denken, müssen wir auch immer an Infrastruktur denken. Zum Beispiel ein hochverfügbarer Server bringt uns nichts, weil zum Teil bei uns einfach der Anschluss nicht fehlt, also der Uplink ist halt weg. Also sie haben halt keinen Uplink, das heißt, sie müssen da ein bisschen anders denken. Wir haben jetzt die ersten, als KI-Reallabor natürlich, die ersten Experimente damit gestartet, dass wir zum Beispiel eine eigene Datenbank dazu aufbauen, wo Leute mit einem Large Language Model kommunizieren und dieses Model greift dann auf unsere internen Dokumentenbasis zu.
So ein eigenes ChatGPT, das kann man ja ganz gut entwickeln. Da gibt es ja mittlerweile auch einen App-Store, das funktioniert. Aber wie machen Sie das vor Ort? Also ich meine, Sie haben ja gerade gesagt, irgendwie, wir brauchen da eine vernünftige Infrastruktur. Da, wo Sie hingehen, da ist ja oft keine Infrastruktur mehr, eben wegen der Katastrophe wie Überschwemmung, Sturmschäden oder was auch immer da auf Sie zukommt. Haben Sie da alles on the edge, also Server dabei oder wie funktioniert das?
Also im Moment haben wir das im Einsatz tatsächlich nur im ganz vereinzelten Probebetrieb. Und wenn dann, wir brauchen immer eine Edge-Lösung, das geht nicht anders bei uns. Das haben wir in einem Projekt, das Projekt DeeperSense, ein EU-gefördertes Projekt, haben wir vor Ort Computer Vision-Ansatz verfolgt. Das sind so die ersten Ansätze dazu. Da sind sie allerdings noch nicht viel weiter, muss ich ja auch mal ganz ehrlich sagen.
Ja, na gut, ich meine, also sagen wir mal so, für eine deutsche Behörde sind sie ziemlich weit vorn, möchte ich an der Stelle mal vorsichtig formulieren. Und ich meine, sie arbeiten ja da unter den schwierigsten Bedingungen. Vielleicht einmal ganz kurz Ihre ganz persönliche Wunschsituation. Was würden Sie sich denn wünschen oder von der Digitalisierung oder digitalen Tools erwarten, was sozusagen Ihre Arbeit unfassbar vereinfachen oder auch sicherer machen würde? Was wäre denn so, wo Sie sagen, das wäre für mich die eierlegende digitale Wollmilchsau?
Das wäre für uns gerade für den Einsatzbereich halt ein voll digitalisiertes Lagebild, dass quasi der Präsident, wenn er morgens aufsteht, während er in der Hochwasserlage den Laptop aufmacht und bis auf die Personenebene runtersieht, wie lange ist er im Einsatz, wie viel Sprit hat sein Auto noch und dass er das aber lageabhängig dann wieder hochzoomen kann, dass er sozusagen seine Präsidentenebene hat und dann runter abgestufte Ebenen, wo durchgehend medienbruchfrei alles integriert ist.
Okay, woran hapert es da heutzutage? Sensorik oder doch eher die Netze?
Das Problem ist halt eher die Koordination. Sie haben ja 16 verschiedene Bundesländer, die ihren Katastrophenschutz betreiben mit 16 Schnittstellen. Es gibt Projekte wie X-Katastrophenhilfe vom BBK. Das ist aber keine Pflicht, das ist eine Schnittstelle zum Beispiel. Und da das keine Pflicht ist, wenn wir jetzt eine Schnittstelle festlegen, dann haben wir keine Vereinheitlichung, dann haben wir eine 16.
Ja.
Oder 17. Also es mangelt da so ein bisschen auch an der Struktur, aber das lernen wir in jeder neuen Lage, lernen wir das neu, dass das das Hauptproblem im Moment ist.
Grundsätzlich ist das übrigens aus meiner Sicht jetzt hier als einer der Moderatoren des Eco-Podcasts an vielen Stellen das Problem, dass da der Föderalismus bei der Digitalisierung eben eher Stolpersteine setzt und eben eine Inkompatibilität befördert, anstatt das Ganze mindestens interoperabel zu machen. Da müssen wir in Deutschland auf jeden Fall noch ordentlich dazulernen, eben damit auch zum Beispiel die THWs der einzelnen Bundesländer alle koordiniert und zentriert irgendwo helfen können. Wie ist denn das beim Auslandseinsatz eigentlich? Haben Sie da das Gefühl, die sind da digital besser aufgestellt, stabilere Netze oder sind wir gut dabei in Deutschland?
Also persönlich war ich jetzt noch nicht im Auslandseinsatz, aber tatsächlich sind andere Organisationen da tatsächlich uns einen Schritt voraus. Gerade private Organisationen wie AdFire, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten. Die dürfen deutlich mehr und sind auch deutlich agiler, was das angeht. Wir sind halt schon als Behörde, da haben wir auch gewisse Pflichten, die wir halt erfüllen müssen. Da kann sich so eine Organisation wie AdFire selber sehr viel mehr rausnehmen. Die Bundeswehr hat zum Beispiel ein Projekt, das heißt TerraHub, wo sie versuchen, diese Zerstückelung der einzelnen Bundesländer in einem großen Lagebild zu vereinheitlichen. Allerdings auch mit deutlich mehr Ressourcen als wir.
Aber vielleicht gibt es ja davon dann irgendwann so eine Art Spin-off für das THW. Ich habe mit Fritz Pickard gesprochen. Er ist Leiter des Reallabors im Referat für Sicherheitsforschung beim THW über die Digitalisierung des THW und die digitalen Tools, die heute schon genutzt werden und die vielleicht hoffentlich dann auch bald dazukommen. Herr Pickard, also erstens vielen Dank für Ihre Arbeit und zweitens vielen Dank für das Interview.
Danke, ebenfalls.
Ja, wir haben uns mal ein bisschen auf die Suche gemacht nach interessanten digitalen Technologien, welche bei Katastrophen zum Einsatz kommen weltweit. Japan ist da ganz weit vorne. In der japanischen Stadt Sendai werden zum Beispiel automatisierte Drohnen als Notfallalarm bzw. Durchsagesystem verwendet. Warum? Ja, das japanische Ministerium für Inneres und Kommunikation hat nach dem großen Erdbeben 2011, Erdbeben sind ja in Japan immer wieder ein Problem, in einer Umfrage herausgefunden, dass 35% der vom Tsunami betroffenen Regionen die Lautsprecherdurchsagen der Behörden einfach gar nicht gehört haben, was natürlich ungünstig ist. Im Falle eines Tsunamis ist es nämlich natürlich überlebenswichtig, dass sich die Bevölkerung möglichst schnell in Sicherheit begibt, weg von der Küste und in eine höhere Gegend. So, und da gibt es jetzt eben so ein Notfallalarm bzw. Durchsagesystem mit automatischen Drohnen. Das finde ich ganz spannend.
Auf jeden Fall eine coole Idee. Und auch in Japan gibt es dann was für hinterher sozusagen. Beziehungsweise wenn die Katastrophe erstmal da ist, Erdbeben ist ja da so ein Stichwort, da gibt es dann verschüttete Menschen. Und da gibt es jetzt einen Roboter, Quince heißt er, der nach der Katastrophe oder noch während der Nachbeben schon nach Überlebenden suchen kann, während Menschen vielleicht noch gar nicht so sehr in die Gebiete können, weil noch Einsturzgefahr besteht oder eben Nachbeben kommen. Das macht jetzt in dem Fall einen Roboter und das ist natürlich super, weil dann ist nicht noch ein Menschenleben gefährdet und trotzdem kann man schon sehr zeitnah anfangen, Überlebende zu suchen und später dann eben auch zu bergen. Also da sind die Japaner ziemlich weit vorn, aber sie sind ja auch erdbebengeplagtes Land.
Im Gespräch.
Ja, vermutlich fast alle von uns sind ja auf irgendeine Art und Weise in den sozialen Medien unterwegs. Ja, wir teilen Kurztexte, kommentieren Beiträge, posten Bilder und Videos. Aber welche Rolle spielen denn Social-Media-Plattformen und die Kommunikation, die wir darüber teilen, eigentlich im Fall einer Katastrophe oder irgendeiner Notsituation? Darüber spreche ich jetzt mit Michael Wilms. Er ist Leiter des Referats Krisenmanagement des Ministeriums des Inneren für Digitalisierung und Kommunen in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, Herr Wilms, hier beim Ohr am Netz.
Herzlichen Dank, Frau Krug. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf.
Ja, Herr Wilms, Sie verantworten das sogenannte Virtual Operations Support Team Baden-Württemberg. Unter dieser Beschreibung kann sich vermutlich jetzt erstmal keiner wirklich was vorstellen. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, was Sie da eigentlich mit Ihrem Team machen und wann Sie eingeschaltet werden?
Mache ich sehr gerne. Sie haben recht. So richtig selbsterklärend ist der Name unseres Teams nicht. Das müssen wir zugeben. Wenn man es verdeutschen würde, müsste man sagen, das ist unsere digitale Einsatztruppe im Bevölkerungsschutz für die virtuelle Welt. Sprich unsere Augen und Ohren in den sozialen Netzwerken. Denn letztendlich ist der Kerngedanke relativ einfach, der dahinter steckt. Sie haben es gerade schon in der Anmoderation gesagt. Viele von uns nutzen soziale Medien, sind täglich unterwegs auf den verschiedenen Plattformen, posten auch selber und beteiligen sich eben aktiv an der Informationsverbreitung. Und das bedeutet für uns im Bevölkerungsschutz, im Krisenmanagement, dass wir die Chance nutzen sollten, eben auch bei entsprechenden Lagen die Informationen, die im Netz verfügbar sind, für uns nutzbar zu machen. Einfach zu schauen, gibt es Informationen, die wir brauchen können, um unsere Lagebilder, die wir ja in der Regel auf offiziellen Informationen aufbauen, nochmal anzureichern mit Informationen, die wir im Netz finden, die für uns relevant sein könnten. Und das ist auf der einen Seite eine riesengroße Chance für uns, weil wir eben einen zusätzlichen Kanal eröffnen können. Auf der anderen Seite aber auch, so ehrlich muss man auch sein, wir kennen die tägliche Informationsflut, das riesengroße Informationsaufkommen, das insbesondere natürlich bei Katastrophen, bei Krisen nochmal deutlich zunimmt. Und da ist einfach die große Herausforderung, dass man diese Daten, diese Informationsmengen ja auch erfassen kann, auch auswerten kann. Das muss ja leistbar sein. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass das nur in guten, festen und trainierten Strukturen funktioniert, mit Menschen, die, ich sag mal, auch entsprechend Social Media affin sind, die einfach auch einen Zugang zu sozialen Medien haben. Klar. Und deswegen da einfach ganz gut unterwegs sind, auch wissen, wo sie welche Informationen finden können. Und deswegen haben wir uns schon 2018 entschieden, unser Virtual Operations Support Team für Baden-Württemberg, deswegen VOST-BW, zu gründen und das eigene Team aufzubauen und waren damit im Deutschlandvergleich das erste Land in Deutschland, das ein eigenes Team als Land aufgebaut hat. Mittlerweile ist das Team angewachsen auf ganz aktuell 39 Mitglieder. Und das besondere Asset an diesem Team ist, dass das sozusagen doppeltes Ehrenamt ist, was die Teammitglieder bei uns machen. Sie sind auf der einen Seite alle irgendwo im Bevölkerungsschutz in den Organisationen unterwegs, sei es bei der Feuerwehr, im Roten Kreuz, bei den Maltesern, den Johannitern, in der DLRG, beim THW und machen dann zusätzlich noch bei uns das weitere Ehrenamt, indem sie sich bei uns in das VOST-Team einbringen. Ist für uns auch ganz wichtig. Also man braucht eben auch diese Erfahrung aus den Organisationen, um einfach auch zu wissen, welche Informationen sind wichtig, welche könnten relevant sein. Deswegen ist für uns Grundvoraussetzung, neben dem Thema, man muss sich in sozialen Medien einigermaßen gut auskennen, eben auch die Mitgliedschaft in einer Bevölkerungsschutzfamilie, würde ich es mal so sagen. Und Ganz allgemein gesprochen klingt ja auch schon ein bisschen raus, was macht unser Team? Klar, es geht auf der einen Seite drum, wir wollen schauen, gibt es lagerrelevante Informationen, das, was ich gerade schon gesagt habe. Also gibt es irgendwelche Informationen, die wir auf offiziellen Kanälen vielleicht noch nicht erhalten haben, die vielleicht eine Seiteninformation sind, die aber relevant sein könnten? Die Dinge wollen wir finden im Netz. Wir wollen aber auch wissen, wie wirken sich denn Einsatzentscheidungen von uns aus? Reagiert die Bevölkerung so, wie wir es erwarten? Oder werden Einsatzmaßnahmen vielleicht manchmal auch gar nicht verstanden und man muss vielleicht nochmal neue Kommunikation aufsetzen, man muss nochmal Dinge auch nochmal erklären, in den Kontext stellen. Alles das können wir natürlich nur, wenn wir wissen, wie die Menschen auf unsere Maßnahmen reagieren, und deswegen brauchen wir auch da das Team, und die sorgen eben dafür, dass wir die entsprechenden Hintergrundinformationen dann bekommen und dann im Zweifel gegensteuern können mit nochmal einer zusätzlichen Information und einer Aufklärung vielleicht. Ja, und der dritte, eigentlich immer wichtig werdende Punkt ist das Thema Falschinformationen. Also das nimmt ja immer mehr zu. Ja. Und auch da wollen wir einfach schauen, dass wir so schnell wie möglich Informationen zu Falschinformationen bekommen, wissen, was im Netz kursiert, um auch da entsprechend gegensteuern zu können, Dinge klarstellen zu können, richtigstellen zu können. Dafür hilft uns auch das Team, indem es eben entsprechende Falschinformationen dann auch mehr herausfiltert und uns dann darstellt.
Okay, bei welchen Ereignissen werden Sie denn aktiv? Also ich meine, man spricht immer so salopp vom Katastrophenfall. Was ist das denn konkret? Was sind das für Kriterien oder welche Katastrophe ist groß genug, dass Sie da wirklich dann aktiv werden?
Also ganz klassisch ist es so, dass es ja ganz großflächige Schadenlagen sind, bei denen das Team aktiv werden kann. Stellen sich ein großes Unwetterereignis vor, vielleicht eine Hochwasserlage. In der Regel sollten das Dinge sein, die weite Teile des Landes betreffen oder so lokal gravierende Auswirkungen haben, dass es einfach Sinn macht, sich die Reaktionen darauf im Netz auch mal anzuschauen. Das ist so der klassische Punkt. Es kann aber auch sein, dass es jetzt gar nicht so eine große Lage ist, die Schadenlage gar nicht so groß ist, aber sie trotzdem große Aufmerksamkeit in den sozialen Netzwerken erfährt und man eben sagen muss, okay, auch das macht Sinn, kleinere Lage, aber große Informationen, die es im Netz gibt, das schauen wir uns an. Oder so das, was ich gerade gesagt habe, der letzte Punkt, wenn man einfach damit rechnen muss, dass zu einem Ereignis unwahrscheinlich viele Falschinformationen kursieren könnten, auch dann kann das Team eingesetzt werden, um einfach vorbeugend zu schauen, passiert da was oder hält sich das in Grenzen.
Vielleicht können Sie das mal ein bisschen an einem Beispiel deutlich machen. Also angenommen, das Team soll zum Einsatz kommen. Was passiert denn dann genau? Es gibt ja wahrscheinlich irgendein Protokoll oder einen Standardablauf, dem Sie dann folgen. Oder ist das gar nicht möglich? Müssen Sie da wirklich von Fall zu Fall entscheiden, wie Sie vorgehen?
Also der Ablauf an sich ist weitestgehend standardisiert. Die Frage, wann das Team tatsächlich zum Einsatz kommt, das ist immer lageabhängig. Das wird auch wirklich im Einzelfall zu entscheiden sein. Aber der grundlegende Ablauf ist klar. Es gibt drei Möglichkeiten, das Team zu aktivieren. Einmal durch uns selber als Innenministerium, dann arbeitet das Team für uns. Wir haben aber auch die Möglichkeit geschaffen, gerade bei regionalen Lagen, dass Stadt- oder Landkreise das Team anfordern können zur eigenen Unterstützung ihrer Einsatzmaßnahmen oder auch die Landesverbände unserer Hilfsorganisationen, wenn die den Bedarf an diesem Team haben. Alles läuft bei uns in der Abteilung zusammen, in unserer Abteilung für Bevölkerungsschutz, Krisenmanagement und Verfassungsschutz, und entschieden wird durch meine Abteilungsleitung, die aufgrund der vorliegenden Informationen entscheidet, ja, das ist eine Einsatzlage, da können wir das Team in den Einsatz bringen, oder die Einsatzlage gibt das nicht her, deswegen gibt es dann eben keinen Einsatz für das Team. Soweit das klar ist, nehmen wir Kontakt auf. Wir haben zwei Teamleitungen, die seit langen Jahren sozusagen auch die Gründungsmitglieder dieses Teams sind und sehr viel Erfahrung mitbringen. Mit denen nehmen wir Kontakt auf sofort und besprechen auch den konkreten Einsatzauftrag. Sprich, was interessiert uns besonders? Gibt es irgendwelche Punkte, die man besonders in den Blick nehmen muss, damit einfach das Team schon von Anfang an den Fokus entsprechend ausrichten kann und auch die richtigen Dinge sucht und nicht vor lauter Informationsflut dann vielleicht sich auch selber verliert? Also deswegen ganz wichtig für uns auch eine Erkenntnis über die Jahre, der Einsatzauftrag muss mit auch Leitfragen so konkret, wie es denn nur irgendwie möglich ist, auch schon zu Einsatzbeginn miteinander abgestimmt werden, um einfach gut arbeiten zu können. Die Teamleiter, die alarmieren dann die Teammitglieder, meistens über einen Messenger-Dienst, und die melden sich zurück. Und dann wird auch der Einsatzauftrag besprochen. Wichtig ist gerade diese Rückmeldung, kann ich an dem Einsatz teilnehmen oder nicht? Denn ich habe es ja gerade gesagt, die Mitglieder sind alle ehrenamtlich unterwegs. Ja, und das heißt, wenn sie mal arbeiten müssen, wenn sie eben tagsüber nicht zur Verfügung stehen, dann ist es einfach auch wichtig zu wissen, geht gerade nicht, aber ich kann vielleicht nach meiner Arbeit heute Abend nochmal einsteigen. Das wird da dann abgefragt und dann werden in der Regel kleinere Teams gebildet, die sich um spezielle Aufgaben kümmern. Einmal das klassische Monitoring, also das sind die, die wirklich suchen und schauen, welche Informationen gibt es zu den Arbeitsaufträgen. Ein anderes Team, das zum Beispiel Falschinformationen verifiziert oder schaut, was es da gibt. Und ein drittes Team zum Beispiel, das auch georeferenzierte Übersichten erstellen kann, um einfach schnell herausfinden zu können, gibt es vielleicht viele Ereignisse oder viele Posts, die einfach darauf hindeuten, da könnte es vielleicht einen Hotspot geben. Also das ist so das, was die Teams klassischerweise machen. Das hat sich jetzt auch über Jahre bewährt. Die Strukturen haben sich gut rausgebildet. Auf der einen Seite haben die Teammitglieder ganz unterschiedliche Interessenslagen und bringen auch unterschiedliches an Erfahrung mit. Das heißt, sie bringen sich eben da ein, wo sie mit ihrer Interessen, mit ihrer Erfahrung am besten geeignet sind in den Teilteams und können sich aber auch fortbilden, sodass sie dann eben auch zwischen den unterschiedlichen Teilteams dann wechseln können. Und ganz wichtig ist, und das ist der riesengroße Vorteil, die arbeiten alle dezentral, also von zu Hause aus, von unterwegs, okay, da wo es gerade möglich ist. Wir rufen die nicht zusammen, ja, sondern die werden einfach nur virtuell zusammengeschaltet. Die ganzen Besprechungen finden auch virtuell statt, die ganzen Abstimmungen finden virtuell statt, sodass das wirklich eine sehr schnelle Möglichkeit ist, Menschen zusammenzubringen und dann eben sehr schnell auch zu starten, weil auch da Fahrzeiten entfallen und man einfach sehr schnell loslegen kann. Laptop aufgeklappt, die entsprechenden Tools gestartet und dann kann es dann auch schon losgehen für die einzelnen Teams.
Ja, jetzt haben Sie ja schon erwähnt, das ist ja eine riesige Informationsflut im Zweifel, ne? Eine riesige Datenmenge auf den unterschiedlichen Kanälen, die da zusammenkommt. Wie gehen Sie denn da überhaupt vor, um sich irgendwie einen Überblick zu verschaffen? Nutzen Sie da auch irgendwelche digitalen Technologien, um Informationen zu suchen, zu filtern und für sich einzuordnen? Wie machen Sie das?
Ja, anders geht es gar nicht. Also auch da braucht es auf der einen Seite eine gute Vorbereitung und auch entsprechende Tools, die einfach genutzt werden. Wir haben auf der einen Seite Dashboards, die schon vorbereitet sind. Das sind in der Regel regionale Dashboards, wo man einfach schon mal im Vorfeld geschaut hat, was gibt es für reichweitenstarke Kanäle in der jeweiligen Region, die sich auf alle Fälle lohnen anzuschauen. Mhm. Gibt es offizielle Kanäle, die man sich auch nochmal anschauen kann. Alles das ist in entsprechenden Dashboards hinterlegt. Dann gibt es nochmal ein Einsatzdashboard, nennt sich das. Das ist eins, wo wirklich einsatzbezogene Informationen und Links nochmal vorbereitet sind, die man im Einsatz brauchen kann. Es gibt ein weiteres Dashboard, das ist so eine Linksammlung aus sonstigen offiziellen und öffentlich verfügbaren Quellen wie Hochwasserinformationen oder ähnliches und der Werkzeugkasten. Also da sind die Links zu den entsprechenden Tools abgelegt, die man einfach verwenden kann, sodass man einfach da weiß, wenn ich was brauche, wenn ich ein Verifikationstool brauche, dann kann ich da in das Dashboard gucken und dann finde ich da das richtige Tool dazu. Klar nutzt man auch so klassische Monitoring-Tools wie Hootsuite oder auch StackBlue jetzt für Blue Sky. Mhm. Viele kennen das vom TweetDeck, das ist so ähnlich wie das TweetDeck, das StackBlue. Oder auch, das sind wir ganz froh drum, dass wir es nutzen dürfen, Scatterblocks, das ist ein sehr leistungsfähiges KI-basiertes Analyse-Tool, das den Schwerpunkt hat auf Mastodon, auf Reddit, auf Telegram und Twitter bzw. X jetzt, um da einfach wirklich automatisiert, KI-basiert große Datenmengen rauswerten zu können und dann mit entsprechenden Alerts und entsprechenden Möglichkeiten da dann auch sich schon Dinge anzeigen zu lassen und auch aggregieren zu lassen. Das ist das eine. Dann gibt es klar verschiedene weitere Alert-Tools, die man noch nutzt, aber trotz aller Digitalisierung unterm Strich bleibt vieles einfach Handarbeit. Vieles muss mit der Hand am Arm am Rechner erledigt werden und es braucht eben auch die breite Erfahrung der Teammitglieder. Ansonsten kann trotz aller technologischen Unterstützung die Arbeit gar nicht geleistet werden.
Ja, das kann ich mir wirklich vorstellen. Nun haben Sie ja eingangs schon gesagt, Sie sind schon seit 2018 tätig mit dem Team. Jetzt haben sich ja in den vergangenen Jahren, 6 Jahren sind es ja im Grunde, die sozialen Medien auch wahnsinnig verändert. Es sind Kanäle dazugekommen, die Kommunikation über soziale Medien hat insgesamt zugenommen. Was bedeutet das denn für Ihre Arbeit? Also was stellen Sie so fest an neuen Herausforderungen oder vielleicht auch Möglichkeiten, die sich eben durch diese Zunahme der Kommunikation in sozialen Medien ergeben?
Ja, also auf der einen Seite ist tatsächlich die größte Herausforderung, aber eben auch die Chance, die Vielzahl der Kanäle, die gerade in den letzten Jahren dazugekommen sind. Ehrlicherweise habe ich dann auch schon den Überblick verloren. Deswegen gibt es glücklicherweise das Team, die kennen sich deutlich besser aus und finden immer noch mal einen neuen Kanal und haben den sofort im Blick. Das ist ganz wichtig, um einfach zu schauen, dass man die ganze Bandbreite auch abbilden kann. Ich meine, grundsätzlich gilt, besser als heute konnten wir noch nie miteinander kommunizieren und schneller konnten wir noch nie miteinander kommunizieren. Das ist, glaube ich, für uns alle die riesengroße Chance. Und es ist aber für uns auch die Herausforderung, diese Chance zu ergreifen, zu schauen, das, was ich vorhin gesagt habe, dass wir Informationen auch aus den sozialen Medien gewinnen können, dass wir diese Datenmenge auch wirklich gut beherrschen können. Und ja, um es bei der Herausforderung auch noch ein bisschen zu lassen, das, was auf der einen Seite positiv ist, die Schnelligkeit, die Bandbreite der verschiedenen Kanäle, sorgt natürlich auf der anderen Seite auch dafür, dass wir zunehmend feststellen, wir alle, glaube ich, dass Informationen noch stärker als früher ungefiltert weitergegeben werden. Dass einfach jeder die Möglichkeit hat, hat, nochmal zu klicken, irgendwas zu reposten, irgendwie die Dinge nochmal weiter zu steuern. Und es ist immer stärker, der Filter einfach schlichtweg fehlt. Und das ist tragisch bei Halbwahrheiten oder Falschinformationen. Das ist aber brandgefährlich aus meiner Sicht, wenn es denn um Hass und Hetze in sozialen Medien geht. Das ist ein absolutes No-Go, aber ein Thema, mit dem wir uns leider alle miteinander auseinandersetzen müssen. Und da wünschte ich mir ehrlicherweise, dass viele Nutzende noch eine deutlich bessere und kritischere Sicht auf das haben, was sie an Informationen sehen, was sie an Informationen teilen. Ich sage mal, Stichwort Medienkompetenz ist, glaube ich, eine Herausforderung, die mal über das Team hinausgesprochen einfach etwas ist, mit dem wir uns alle miteinander als Gesellschaft auseinandersetzen müssen, um diese Chancen, die sich einfach aus sozialen Medien ergeben, auch gut nutzen können und auf der anderen Seite aber zu versuchen, die Risiken so weit wie möglich zu minimieren. Denn es wäre ja schade, und das ist so mein ganz persönlicher Eindruck, viele soziale Medien kommen gerade so ein bisschen in dieses Fahrwasser. Es werden halt nur Falschinformationen verbreitet, es werden eben nur Fake News verbreitet, es werden nur Verschwörungstheorien verbreitet. Und das stimmt ja schlichtweg nicht. Das überlagert leider die positiven Aspekte dieser neuen Medien. Und deswegen, glaube ich, sind wir alle miteinander gefordert, zu versuchen, das eine einzudämmen, um die Vorteile der neuen Kommunikation einfach auch weiterhin zu nutzen und das auch breit zu nutzen und auch gut und richtig zu nutzen.
Ja, sehr aktuelles Thema in dem Zusammenhang ist ja gerade auch künstliche Intelligenz. Ne? Mithilfe generativer KI können ja Inhalte so schnell wie noch nie erzeugt werden von jedem. Ne? Auch sehr echt erscheinende Bilder und Videos, sogenannte Deepfakes, kann im Grunde jeder ins Netz stellen. Dadurch ist natürlich die Verbreitung von Fake News, wie Sie schon sagen, auch einfacher als je zuvor. Gleichzeitig hat KI natürlich auch viele positive und hilfreiche Inhalte. Wie stellen Sie sich denn in Ihrem Team auf diese Veränderung ein und nutzen Sie das irgendwie für sich?
Ja, also das ist eine Entwicklung, die beobachtet unser Team schon seit geraumer Zeit sehr intensiv. Also das ist der große Vorteil, wenn man da einfach Menschen hat, die sich mit dem Thema sehr gut auseinandersetzen wollen und auch mögen. Also ist das für die wirklich eine große positive Herausforderung, sich auch mit dem Thema KI in Forst auseinanderzusetzen. So ein kleines Beispiel ist dieses Verifikationsteam von dem ich gerade gesprochen habe, jetzt auch dadurch trainiert wird, dass man ihnen gefakte Bilder, KI-gefakte Bilder vorsetzt und sie eben mit entsprechenden Tools erkennen müssen, das sind jetzt gefakte Bilder. Also da wird auch schon wirklich mit KI-Unterstützung trainiert, damit man da noch ein Stück weit besser wird. Und auch diese Scatterblocks, dieses Analyse-Tool, was ich gerade erwähnte, das ist auch eins, das KI-basiert ist. Da nutzen wir das eben auch schon. Oder auch das Talkwater, das ist ein ähnliches Analyse-Tool. Auch da ist KI sozusagen integriert. Und das ist für uns die Chance, dann eben auch solche Routinen und solche Algorithmen dann auch mitnutzen zu können. Also von daher, das ist für uns ein wichtiges Thema. Wir sind da noch lange nicht am Ende, glaube ich, eher ganz am Anfang, auch als Team. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber es ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Ja,
ja, Frage zum Schluss. Haben Sie ein konkretes Beispiel für uns, vielleicht irgendwie so einen Fall, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, von dem Sie ein bisschen erzählen können?
Ja, sehr gerne. Also da brauche ich gar nicht lange überlegen. Das war tatsächlich der Unterstützungseinsatz in Rheinland-Pfalz bei der Unwetterkatastrophe 2021. Okay, ja. Auch da hat unser Team unterstützt. Da waren über einen Zeitraum von 7 Wochen 25 Personen von unserem Team im Einsatz und haben ja insgesamt, um so ein bisschen Zahlen zu nennen, über 2200 Einsatzstunden auch geleistet, ehrenamtlich neben dem normalen Job. Und das war damit auch der längste und aber auch der herausforderndste Einsatz für das Team bislang. Denn auf der einen Seite im Ehrenamt über so lange Zeit zur Verfügung stehen, ist nicht einfach. Das ist eine Herausforderung. Und ja, die andere Seite ist, über all die ganzen Wochen diese vielen Informationen zu Toten, zu Zerstörungen, zu Leid und auch Hilflosigkeit der Menschen sehen zu müssen, sie auswerten zu müssen, das geht natürlich an so einem Team auch nicht spurlos vorbei.
Klar.
Die ganz besondere Herausforderung ist bei diesem dezentralen Arbeiten, die Menschen arbeiten ja weit weg vom eigentlichen Schadenort, sind aber auf der anderen Seite eher gewohnt, deswegen sind sie in den Bevölkerungsschutzorganisationen, direkt zu helfen, also mit der Hand am Arm zu helfen und dieses Spannungsfeld auszuhalten zwischen ich sehe Leid und Elend, ich sehe Not und es müsste geholfen werden, aber ich kann in Anführungszeichen nur virtuell unterstützen, indem ich eben Informationen zusammensammle. Das ist ein Spannungsfeld, damit muss man umgehen und das, wie gesagt, ist auch ein Punkt, der an so einem Team nicht spurlos vorbeigeht. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir auch im Team selber Menschen haben, die sich in der psychosozialen Notfallversorgung auskennen, die da entsprechend ausgebildet sind und dann eben aus dem Team heraus sie da Unterstützung leisten können, wenn es dann vielleicht für den einen oder die anderen doch mal ein Bild zu viel war oder man einfach mal Redebedarf hat, man sich einfach mal austauschen möchte. Also das, wie gesagt, war für uns, glaube ich, der für alle Beteiligten der herausforderndste Einsatz bislang.
Ja, ich glaube, das kann sich jeder und jede hier gut vorstellen. Ja, ganz herzlichen Dank, Michael Wilms, Referatsleiter Krisenmanagement des Ministeriums des Innern für Digitalisierung und Kommunen in Baden-Württemberg, für diese spannenden Einblicke. Und ja, vor allem auch danke an Ihr tolles Team für diese wichtige Arbeit, die es ja hauptsächlich ehrenamtlich tatsächlich leistet, das Virtual Operations Support Team in Baden-Württemberg. Ja, ich wünsche natürlich weiterhin sehr viel Erfolg bei dieser wichtigen Arbeit, aber natürlich auch ein bisschen, dass es sobald erstmal zu keinem Ernstfall, zu keiner Katastrophe kommt, wo Sie dann wieder tätig werden müssen.
Frau Krug, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass ich Ihnen das Team vorstellen durfte. Und den Dank gebe ich sehr, sehr gerne an unsere Teammitglieder weiter. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, heute mit Ihnen zu sprechen.
Prima, machen Sie es gut. Ja, und das ist uns ja auch immer ein Anliegen im ECO. Da haben wir auch unsere Kampagne Join the Solution für gegründet, um einfach anhand von praktischen Beispielen zu zeigen, dass die Digitalisierung eben Teil der Lösung ist. Beispielsweise im Kampf gegen den Klimawandel, aber eben auch im Katastrophenfall.
Auch dazu findet ihr in den Shownotes nochmal einen kleinen Link. Das heißt, wenn ihr ein spannendes digitales Projekt bei euch in der Firma im Betrieb habt, dann meldet euch da gerne an. Dann kommen wir gern vorbei, drehen einen coolen Film und zeigen allen anderen, wie es funktioniert. Und ihr findet in den Shownotes auch nochmal einen Link zu so einem kleinen How-to, wie bereite ich mich auf Katastrophen vor? Wenn ihr Lust habt, einfach mal durchlesen und gerne auch dann für euch privat ausführen. Ihr braucht ein bisschen Platz zu Hause, so viel kann ich schon verraten. Wir hören uns nächste Mal wieder dann, in 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund.
Ja, macht's gut zusammen. Tschüss.
Ciao, Sidoni. Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.